NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Katalonien hat gewählt, muss man sagen, die Wahllokale sind geschlossen und darüber wollen wir reden. Bei dieser Wahl geht es ja um eine Entscheidung, es geht um die Unabhängigkeit und die Frage ja oder nein. Katalonien als eigener Staat, unabhängig von Spanien, unabhängig von der EU, kann das eigentlich gehen? Darüber wollen wir reden. Und warum wollen die Katalanen eigentlich nicht mehr zu Spanien gehören? Was sind die Hintergründe? Welche Rolle spielt das Wort Nationalismus bzw. die Vergangenheit und die Geschichte Kataloniens? Wir wollen auch reden über Emotionen in dieser Debatte und Streitereien. Über all das wollen wir reden, auch mit Ihnen. Und wenn Sie Fragen haben oder ja die Debatte verfolgen, sagen Sie uns doch, haben Sie Verständnis für die Katalanen? 08000 441777.
Ich befürchte eigentlich, dass das nicht funktionieren wird, dass die Katalonen eigenständig werden können. Weil das ganze Thema ist ja schon über Wochen und Monate und Herr Rajoy hat sich da ja auch extrem gegen gewehrt. Ich kann es nicht abschätzen richtig, aber ich befürchte eigentlich, das wird nicht funktionieren.
Oh, ich glaube, das steht halbe halbe. Es sind sehr viele, die das gar nicht wollen und sehr viele, die dann doch für die Unabhängigkeit stehen. Ich kann es nicht einschätzen.
Also ich wünsche mir eigentlich keine Spaltung Europas, weil ja Europa eher zusammenwachsen soll, als sich wieder auseinander zu dividieren.
Mit den Iren genauso, ne? England, Irland. Ich kann auch die Leute verstehen. Das ist eine reiche Gegend. Und das ist genauso wie bei uns hier mit den Bayern. Die wollen ja auch mal was anderes haben. Das kann ich mir schon vorstellen, dass die gewinnen.
Die sind noch im Mittelalter. Die denken, sie können ein eigenes Königreich sich gründen. Ich habe da kein Verständnis für.
Verstehen kann ich die Menschen schon. Und es sind ja viele auf die Straße gegangen und haben protestiert dagegen. Was man auch tun sollte, wenn man damit nicht einverstanden ist, auch bei uns. Aber ich habe da so meine Zweifel.
Eher nicht. Ich denke, wirtschaftlich sollte das ganze Land zusammenstehen. Also ganz Spanien.
Die Wahl in Katalonien, erste Stimmen gesammelt von Thomas Christis. Und wir reden heute über die Frage, kann das eigentlich gehen? Ein unabhängiges Katalonien von Spanien, von der EU. Und wir erwarten natürlich auch erste Prognosen, was das Wahlergebnis angeht. Unser Korrespondent in Barcelona ist vor Ort. Doch vorher möchte ich Professorin Dr. Brigitte Aschmann begrüßen. Sie ist Historikerin und Professorin für europäische Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin. Guten Abend, Frau Aschmann.
Guten Abend, Herr Burmann.
Frau Aschmann, Puigdemont hat gesagt, es ist eine entscheidende Wahl für Katalonien, für die Zukunft Kataloniens. Ist das zu dramatisch oder hat er recht?
Nein, damit hat er sicherlich recht. Das sieht nicht nur er so, das sehen auch tatsächlich seine Konkurrenten und Konkurrentinnen so, die sich zur Wahl stellen. Alle sind sich darin einig, dass diese Wahl von erheblicher Bedeutung sein wird. Ob sie wiederum in der Lage sein wird, den gordischen Knoten zu durchschlagen, der die katalanische Gesellschaft und Politik seit geraumer Zeit lähmt in diesem Unabhängigkeitsprozess, das wiederum ist nochmal eine ganz andere Frage.
Sie sagen lähmen. Nun ist diese Gesellschaft in Katalonien auch gespalten. Kann denn irgendein Ergebnis dafür sorgen, dass diese Gesellschaft wieder zueinander findet?
Das wird weniger vom Ergebnis abhängen, also natürlich auch vom Ergebnis. Und insofern wäre es gut, wenn es ein eindeutiges Ergebnis gäbe, womit allerdings ja den Prognosen zufolge niemand so recht rechnet. Entscheidend käme es dann darauf an, ob Persönlichkeiten die Geschicke in die Hand nehmen könnten, um auch wieder die Gesellschaft zu einen und nicht auf die Spaltung zu setzen. Und da sind wenige Personen in Sicht, denen man das wirklich auch zutrauen könnte, zum einen. Und zum anderen liegt es einfach ja auch daran, dass seit der Massenmobilisierung seit dem Jahre 2010, 2012, ist es wirklich unwahrscheinlich, dass sich diese Emotionen so schnell wieder einfangen lassen.
Dr. Kai-Olaf Lang ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Herr Lang.
Guten Abend.
Herr Lang, was glauben Sie, wie wird das heute Abend ausgehen? Wir können ja mal eine Prognose wagen. Was meinen Sie?
Naja, im Grunde wird sich sehr wahrscheinlich eine Pattsituation ergeben. Die katalanische Gesellschaft ist gespalten. Ich würde nicht sagen in zwei Hälften, sondern es gibt im Grunde drei Lager. Es gibt diejenigen, die sagen, Der Status quo ist schlecht. Wir wollen aus dem spanischen Staatsverbund hinaus. Die haben vermutlich nur sehr knapp, wenn überhaupt, eine Mehrheit an Stimmen, aber keine absolute Mehrheit an Sitzen, aber keine absolute Mehrheit an Stimmen. Es gibt diejenigen, sie werden genannt die Unionisten, die im Staatsverbund Spaniens bleiben wollen. Und es gibt ein drittes Lager, das man oft vergisst, dazwischen. Die sagen, im Grunde gefällt uns das, was wir haben, nicht. Wir wollen einen tiefgreifenden Umbau dieses Systems der Autonomie. Aber wir wollen nicht eine staatsrechtliche Loslösung, wir wollen keine Separation. Mhm. Das sind sozusagen die drei großen Lager in der katalanischen Gesellschaft, aber eben auch im politischen Spektrum, im parteipolitischen Gefüge. Und darum geht es heute Abend, wer sozusagen zumindest relativ die Nase vorn hat und wer sich dann in dieser unübersichtlichen Gemengelage mit wem zusammentun wird. Wir können, glaube ich, jetzt schon sagen, eine gewisse Instabilität oder eine beachtliche Instabilität wird sich fortsetzen. Und das ist günstig im Grunde für Madrid, dass ich zunächst mal zurücklehnen kann. Denn wie bei jeder anderen Wahl geht es zunächst einmal darum, eine Regierung zu bilden. Und das wird ziemlich tricky werden.
In den Medien stellt es sich so dar, als gäbe es zwei große Blöcke. Der eine Block sagt, wir wollen weg, wir wollen raus aus Spanien. Und der andere Block sagt, wir wollen möglichst drin bleiben. Sind diese Blöcke sich eigentlich, nehmen wir mal die Separatisten, sind die sich so einig, dass man heute damit rechnen kann, ja, ab morgen wird Katalonien womöglich ein souveräner Staat werden, sich auf dem Weg dahin begeben?
Das Lager der Unabhängigkeitskräfte war schon seit eh und je recht divers. Es gab sozusagen diesen gemeinsamen Nenner, der sich in den letzten Jahren herausgebildet hat. Wir wollen sozusagen die staatliche Souveränität unserer Region für Katalonien. Aber wir haben jetzt sozusagen auch nach den dramatischen Ereignissen des Herbstes, das Referendum, das aus spanischer Sicht illegal war, das es gab, dann die Ausreise in Anführungszeichen des Präsidenten Puigdemont, die Inhaftierung von anderen Politikern, eine gewisse Konsternierung. Und wir sehen jetzt auf der einen Seite Kräfte, die sagen, die eine Minderheit sind, auch in diesem Unabhängigkeitsfeld, wir wollen einseitig, unilateral weiterhin den Ausstieg vorantreiben. Es gibt andere, die sagen, jetzt Moment mal, wir dürfen den großen Clash mit Spanien nicht riskieren. Im Grunde haben auch die Rivalitäten um die Führung in diesem Bereich des politischen Spektrums zugenommen. Letzter Satz, es sieht nicht viel besser aus auf der anderen Seite, denn auch die unionistischen Kräfte sind sehr unterschiedlich aufgestellt. Da gibt es harte Zentralisten, Liberale in Anführungszeichen. Und es gibt solche wie die Sozialisten, die sagen, naja, wir müssen schon ein bisschen was ändern an dem, was wir haben. Beispielsweise, indem wir Spanien in einen Bundesstaat umbauen sollen.
Das ist das föderale Modell. Frau Aschmann, das Wort, was immer wieder fällt, ist Unabhängigkeit. Was verstehen die Katalanen eigentlich davon? Was verstehen sie unter Unabhängigkeit? Was wollen die?
Ja, wenn ich tatsächlich kurz nochmal auf das zurückdürfte, auch worüber Sie gerade mit Herrn Lang gesprochen haben, da wollte ich, also gerade diese Heterogenität der Lage, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ja in allen Konstruktionen, wo man meint, man hat so eine Lagerbildung, eigentlich immer eine Simplifizierung ist. Und es ist schon wichtig, darauf hinzuweisen, wie heterogen diese Blöcke tatsächlich sind und dass diese Blöcke auch immer wieder dabei sind, sich wechselseitig zu zerlegen. Also das hat es ja schon bei der letzten Wahl 2015 gegeben, wo es wahnsinnig lange gedauert hat, bis überhaupt eine Regierung gebildet werden konnte, weil diese eine kleine antikapitalistische Partei, die KUB, nicht bereit war, den damaligen Ministerpräsidenten Artur Mas wieder zu wählen. Und auch jetzt hat sich das alte Bündnis, das damals angetreten war, eben dieses Junts-Pel-Sí, also dieses gemeinsam für das Jahr, diese große Koalition, die eben gemeinsam für die Unabhängigkeit votieren wollte, die hat sich nun wiederum auch gespalten, insoweit als die Esquerra Republicana, die linke radikal-nationalistische Partei, sich jetzt eben von der Partei von Puigdemont ein Stück weit wieder distanziert hat, also dass sie unabhängig eintreten, auch tatsächlich in den Wahlen. Also man, und dann tatsächlich diese antikapitalistische Partei, das passt alles wirklich nicht sonderlich glücklich zusammen. Genauso wie, auch da hat Herr Lang völlig recht, wenn sich das gegnerische Bildlager durchsetzen sollte, also eins, das für den Verbleib im spanischen Staatsverband ist, dann müssten die Sozialisten zusammen mit der PP eine Koalition bilden. Und das ist ja auch nachvollziehbar, dass das unglaublich schwierig wird.
Nochmal zu meiner Frage, ja, wenn wir über Unabhängigkeit reden, was verstehen die Katalanen unter Unabhängigkeit? Die ist ja eigentlich verfassungswidrig.
Ja, klar. Also es geht jetzt nicht um eine Autonomie, die ist ihnen zugesichert durch die Verfassung und eben durch diese Autonomiestatute, die es gegeben hat, jetzt ja schon das zweite und das weiterentwickelte, sondern es geht jetzt wirklich um eine staatliche Trennung von Spanien und insofern eben den Vollzug eines staatsrechtlichen Auseinandergehens.
Aber warum wollen die das?
Das liegt daran, dass die Katalanen gerne einen eigenen Nationalstaat bilden wollen, was sie begründen mit dem Selbstverständnis als eine eigene Nation. Tatsächlich spricht ja auch vieles dafür, dass die Katalanen sich als eine eigene Nation verstehen können, dass all diese Kriterien, die man heranzieht, um eine Nation zu definieren, würden die Katalanen schon erfüllen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, können sie das innerhalb eines plurinationalen Staatsverbandes sein, den allerdings die Zentralspanier eben auch noch nicht in dieser Form zubilligen wollen, oder geht das nur im Rahmen einer Unabhängigkeit? Und da sitzt eben im Grunde genommen bis 2010 war das eine Entwicklung, die Modelle vorsah und präferierte innerhalb eines spanischen Staatsverbandes, aber seit Anfang der 2000er Jahre und spätestens seit 2010 ist die Devise und es sind die Weichen gestellt eben hin wirklich zu einer staatlichen Trennung, weil man der Meinung ist, es sei kein Auskommen mehr mit den Zentralspaniern, von dem man eben unentwegt gedemütigt werde.
Gut, über das Nicht-Auskommen und die Demütigung können wir noch reden. Wir sprechen heute Abend in der Redezeit über die Wahl in Katalonien und Sie können uns anrufen 08000 441777. Guten Abend, Herr Reifenberger in Salzhemmendorf.
Guten Abend. Wir haben 14 Jahre in Spanien gelebt und haben dort uns auch damit befasst, uns politisch zu informieren. Die spanische Verfassung stammt aus der Zeit von Franco. Auch der Artikel 155, auf den sich Mariano Rajoy beruft, bei seinen ganzen nicht ganz demokratischen Maßnahmen. Die spanische Verfassung hat auch einen sogenannten Punto Final, das Straffreiheit für Straftaten unter der Franco-Diktatur vorsieht. Außerdem hat Mariano Rajoy, ist er ja Parteivorsitzender der Partido Popular, die eine ganze Reihe von Korruptionsfällen vor der Justiz anhängig hat und unter anderem den Fall Gürtel, Korea.
Herr Reifenberg, wenn Sie so viel wissen und so viel über Spanien wissen, was meinen Sie, wie sollte Ihrer Meinung nach die Wahl ausgehen?
Die Katalanen sollten unbedingt ihre Selbstständigkeit bekommen. Wenn das nicht passiert, führt das nur dazu, wie im Baskenland schon geschehen, dass es zu heftigen Auseinandersetzungen kommt.
Herr Lang, teilen Sie die Meinung, dass es zu Auseinandersetzungen kommen könnte, wenn es eben nicht die Ablösung gibt?
Ich denke, dass die katalanische Gesellschaft sozusagen anders tickt als die baskische. Aber in der Tat gab es nach diesem Hammerschlag, den Madrid mit der Anwendung des Artikel 155 durchführte, als Reaktion auf dieses unilaterale und aus spanischer Sicht, wie gesagt, nicht verfassungsgemäße Referendum, gab es doch eine große Frustration auf der katalanischen Seite. Wobei, glaube ich, die Frage sich jetzt stellt, es gibt eine gewisse Orientierungslosigkeit. Man ist sozusagen in diesem Feld der Unabhängigkeitsbefürworter nicht so ganz klar, wie man jetzt weitermachen soll. Und man sieht im Grunde immer wieder das gleiche Dilemma. Möchte man sozusagen einseitig mit dem Kopf durch die Wand, denn in der Tat, Madrid hat eine klare Position, über Unabhängigkeit wird nicht verhandelt. Rajoy hat das immer wieder gesagt, mein Angebot an euch ist die Verfassung. Und die Verfassung sagt, Unabhängigkeit und Abstimmung darüber gibt's nicht. Das heißt, im Lage der Unabhängigkeitsbefürworter stellt sich immer die Frage, werden wir den großen Konflikt mit Madrid, mit allen Risiken, die es gibt und den offensichtlich Madrid bereit ist, in Kauf zu nehmen, anstreben? Kann man das machen? Oder aber gehen wir einen pragmatischeren Weg? Ich fürchte, dass sozusagen wir jetzt in einer Situation sind, wo es drei große Zerklüftungen gibt. Die Zerklüftung zwischen Spanien und Zentralspanien, Madrid einerseits und Katalonien. Die Zerklüftung innerhalb Kataloniens zwischen denjenigen, die Sezession wollen und denjenigen, die verbleiben wollen. Aber auch innerhalb des Unabhängigkeitslagers, wo einige resignieren werden, wo einige frustriert sich entpolitisieren werden, wo andere den Prozess irgendwie weiter voranbringen möchten und wo möglicherweise kleine Teile tatsächlich zu Gewalt neigen könnten, wenn auch nicht, wie ich glaube, in der Form in Barcelona.
Sie sprechen von Zerklüftung. Lassen Sie uns mal bei der einen Zerklüftung bleiben, und zwar zwischen Barcelona und Madrid, zwischen Zentralspanien und Katalonien. Frau Aschmann, wie schätzen Sie das ein? Sehen Sie die Gefahr, dass dieser Konflikt tatsächlich auch zu einem gewalttätigen Konflikt werden könnte?
Also der Historiker tut sich leichter, Gewaltkonstellationen zu erklären, wenn sie geschehen sind, als
dann könnte man
Prognosen
ja von einer,
abzugeben.
Man könnte von einer Wiederholung der Geschichte sprechen, sozusagen. Vielleicht können wir da anknüpfen.
Ja, Wiederholung der Geschichte, wüsste ich jetzt nicht genau, worauf Sie sich damit beziehen. Es ist bislang zumindest so, dass eigentlich, wenn Sie da auf die Geschichte verweisen, es schon ja mehrere Versuche gegeben hat, der Katalanen jetzt aus diesem spanischen Staatsverband auszuscheiden. Die sind dann tatsächlich nicht gelungen. Die sind jetzt, aber die müsste man jetzt einzeln sehen, also auch gerade den von 1640, ob das, also weil der ja tatsächlich in einem konfliktreichen Umfeld stattgefunden hat. Also schwierig. Also ich würde tatsächlich auch sagen, ich rechne eigentlich nicht damit, dass es eine Gewalteskalation gibt, weil eigentlich die Katalanen bislang als ihr Selbstverständnis sich immer auch als friedfertige Nation präsentiert haben. Das wäre ein wirklich starkes Abstand nehmen von diesem Selbstverständnis. Gleichwohl, natürlich haben wir es mit einer Situation zu tun, in der über lange, lange Zeit sehr große Erwartungen geschürt werden. Und wenn diese Erwartungen dann unterlaufen werden, weil sie einfach im Zweifelsfall auch einfach nicht realistisch sind, dann kann es immer natürlich auch zu Frustrationshandlungen kommen und Gewalt ist dann auch nicht auszuschließen. Aber wenn ich darf, Herr Bormann, liegt mir dann noch daran, noch eine Kleinigkeit richtig zu stellen, weil das dann doch auch für die Hörer und Hörerinnen nicht in falschem Gedächtnis bleiben sollte, oder nicht falsch im Gedächtnis. Mhm. Die Verfassung, um die es jetzt geht, die auch diesen Artikel 155 beinhaltet, das ist eine Verfassung aus dem Jahr 1978. Das heißt, sie ist aus der Nach-Franco-Zeit entstanden. Mit all den Problemen, die natürlich dabei waren, aber es ist eine klare demokratische Verfassung, die natürlich auch, und das macht sie so schwierig, in mancherlei Hinsicht noch die Handschrift trägt derjenigen, die um einen Kompromiss ringen mussten, weil die alten Eliten noch da waren, aber natürlich das große demokratische Ziel dann nicht aus dem Auge verloren werden durfte. Und als letztes dann noch auch da noch der Hinweis, den finde ich auch nicht unwichtig, dass diese demokratische Verfassung immerhin damals tatsächlich von den Katalanen mit einer überwältigenden Mehrheit angenommen ist. Also sind 90-prozentige Zustimmung bei einer 70-prozentigen Wahlbeteiligung. Das sind also große Zustimmungs- und
die damals der Verfassung zugestimmt haben.
Die damals ausschließlich der Katalanen, die der Verfassung von 1978 zugestimmt haben. Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig, um dann jetzt nicht so ein falsches Bild zu hinterlassen.
Wir reden auch gleich nochmal über den Nationalismus in Spanien. Jetzt haben wir die Leitung geschaltet nach Barcelona zu unserem Korrespondenten Marc Dugge. Guten Abend, Herr Dugge.
Guten Abend.
Wir haben ja in den Nachrichten gehört, es gäbe Prognosen bereits, wie diese Wahl ausgehen könnte. Was wissen Sie über diese Prognosen?
Ja, das sind Umfragen, die einige Meinungsforschungsinstitute gemacht haben im Auftrag von Zeitungen und die sind sehr, sehr natürlich mit Vorsicht zu genießen. Aber es zeichnet sich so ein Bild ab, nachdem der separatistische Block tatsächlich eine Mehrheit bekommen könnte. Ciudadanos, die liberalen Spanien-Treuen, die am stärksten gewählte Partei heute Abend werden könnte. Und wenn das so wäre, dann wäre es wahrscheinlich so, dass wir dann also weiterhin eine separatistische Regierung hätten, wenngleich die sich auch erstmal zusammenraufen müssen. Die haben durchaus unterschiedliche Interessen. Wir haben da ein bürgerliches Spektrum genauso vertreten wie ein antikapitalistisches Spektrum eben in der Partei KUP. Also das wird noch sehr spannend und bestimmt auch nicht schnell entschieden werden.
Nehmen wir mal die Prognose, um ein bisschen zu spekulieren. Was glauben Sie, wie wird Madrid darauf reagieren, wenn die Wahl so ausgeht?
Naja, man muss es jetzt noch sehen, wie sich genau die Stimmen verteilen und ob es wirklich so ist. Wenn die Wahl so ausgeht, dann ist noch lange nicht gesagt, dass es große Stimmenwanderung gegeben hat. Es ist noch lange nicht gesagt, dass die Separatisten tatsächlich mehr Stimmen bekommen konnten. Möglich ist, dass es ungefähr bei den gleichen Kräfteverhältnissen bleiben könnte. Das wäre eine Nachricht, die für Spanien durchaus auch einen beruhigenden Charakter hätte, im Sinne von, die Separatisten bekommen nicht noch mehr Zulauf. Wie gesagt, ich habe keine aktuellen Zahlen, wir werden erst gegen 23 Uhr bekommen, aber gesetzt in diesem Fall. Vieles hat in den letzten Wochen darauf hingedeutet, dass dem so ist und es würde wahrscheinlich auch bedeuten, dass dieser hohe Grad der Wahlbeteiligung, den wir heute erlebt haben, mit wahrscheinlich über 80%, dass dieser hohe Grad der Wahlbeteiligung auch die Spanien-treuen Kräfte gestärkt hat, eben auch die Ciudadanos. Das wäre auch eine Nachricht, dass eben wirklich Katalonien so tief gespalten ist, dass wir da ungefähr zwei gleich große Blöcke gegenüberstehen haben. Vor allen Dingen wird sich aber Rajoy auch Gedanken machen müssen, weil seine eigene Partei, wenn dann wirklich die Prognosen oder die Umfragen so stimmen, extrem abgestraft wurde und vielleicht gar nicht mehr mit einer eigenen Gruppe im Parlament vertreten sein wird.
Aber das heißt doch, wenn das Ergebnis werden sollte, bleibt der Konflikt bestehen.
Der Konflikt bleibt einerseits bestehen. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch beruhigende Signale. Die Separatisten haben in der vergangenen Zeit auch unter dem Eindruck der Gerichtsprozesse, die ja gerade auch gegen Separatistenführer laufen, deutlich gemacht, dass sie zukünftig keinen unilateralen Weg mehr wollen der Abspaltung, dass sie eine verhandelte Lösung wollen und dass sie sich auf dem Boden von Recht und Gesetz bewegen wollen. Das sind die Bekenntnisse der letzten Wochen gewesen und die haben doch in der Moncloa im Regierungsprozess Palast von Ministerpräsident Rajoy viele doch sehr beruhigt. Allein die Tatsache, dass sich die Separatisten dieser Wahl gestellt haben, zeigt ja auch, dass sie sich dem demokratischen Votum und auch dem spanischen Wahlsystem dann letztlich auch beugen und unterordnen wollen.
Wir haben im Laufe dieser Sendung schon drüber gesprochen, auch die Frage an Sie als Korrespondenten. Was glauben Sie, wenn die Wahl ausgeht, rechnen Sie mit irgendwelchen Auseinandersetzungen auf den Straßen?
Ich denke eigentlich nicht. Ich denke, dass wir heute eine friedliche Wahlnacht erleben werden. Es mag sein, dass es hier oder da auch mal zu Rangeleien oder zu kleineren Zusammenstößen kommt, zwischen emotionalisierten Anhängern beider Gruppen. Ich glaube, dass es insgesamt eher zivil abläuft. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Katalanen dieser Konfrontation auch müde sind, sie ihnen auch Angst gemacht hat und alle sich bemühen werden, doch eher das Ganze klein zu kochen.
Wünscht man sich den Putsch de Mont wieder nach Hause?
Einige wünschen sich den durchaus wieder nach Hause. Seine Anhänger sind weiterhin sehr hinter ihm. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis für ihn heute Abend ausfallen wird. Offensichtlich ja, wenn die Prognosen so stimmen, nicht schlecht. Sie betrachten ihn weiterhin als legitimen Präsidenten von Katalonien. Und er hat sicherlich immer noch eine gewisse Hausmacht. Ob er es tatsächlich dann auch schafft, zum nächsten Ministerpräsidenten gewählt zu werden, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Bisher wäre seine Partei ja nicht die stärkste Partei, sondern die ERC von Oriol Junqueras, der seinerseits ja in der Untersuchungshaft sitzt.
Wenn seine Partei gewinnt, ist damit sein Haftbefehl hinfällig?
Nein, sein Haftbefehl ist nicht hinfällig, denn die Anklagepunkte bleiben ja bestehen. Wenn er nach Spanien zurückkommt von Belgien, würde er wohl umgehend festgenommen werden.
Marc Dugge, wir haben jetzt 21.30 Uhr. Wenn sich bei Ihnen noch irgendwas tut und Sie hören was von Zahlen, die sich da verfestigen, dann melden Sie sich gern wieder aus Barcelona. Und soweit erstmal vielen Dank.
Gerne, auf Wiedersehen.
Frau Aschmann, Sie haben das gehört, was der Korrespondent erzählt hat. Wenn es dazu kommt, wie diese Prognose im Moment scheint, nämlich dass die Separatisten wahrscheinlich eine Mehrheit bekommen, das heißt doch für Spanien und Katalonien, es geht weiter wie bisher, oder?
Ja, das steht ja tatsächlich zu befürchten. Also ich meine, diese Prognose muss man natürlich jetzt tatsächlich mit großer Vorsicht genießen. Es würde das bestätigen, was befürchtet worden ist. Es ist tatsächlich andererseits auch ein starkes Signal, wenn die Ciutadans, also diese Bürgerlichen, der katalanische Abzweiger der Ciudadanos, wenn die tatsächlich, wie diese Prognose gerade hieß, stärkste Partei werden sollte, das ist schon ein starkes Signal auch für die das Vermögen derjenigen, die bei Spanien bleiben wollen, ihre Anhänger zu mobilisieren. Denn man muss ja wissen, diese Partei ist erst 2006 gegründet worden und hatte dann wirklich 3% irgendwie so erreicht und hat sich eigentlich erst zur letzten Wahl richtig präsentieren können, aus dem Stand heraus sehr, sehr viele Anhänger gewonnen und jetzt dann nochmal zugelegt und tatsächlich nochmal, wenn es so sein sollte, auch die Esquerra Republicana zu toppen. Das ist schon ein starkes Signal dafür, dass die Katalanen oder die katalanischen Nationalisten nicht einfach so weitermachen können, weil sie sehen, was für eine starke Rückhalt eben auch diejenigen haben, die bei Spanien bleiben wollen.
Aber ist es nicht so, dass die Mehrheit letztendlich ausschlaggebend ist und dass dann danach auch gelebt wird, wenn die Mehrheit sagt, wir wollen eine Ablösung, dass es dann in Katalonien auch eine Ablösung gefordert wird vom Volk, von der Mehrheit des Volkes?
Ja, ja. Da müsste man tatsächlich, wie gesagt, erstmal abwarten, wie die Stimmen tatsächlich genau ausgezählt sind. Und es bleibt dabei, wie will man tatsächlich diejenigen gewinnen für ein so schwieriges Projekt einer Loslösung, wenn es tatsächlich eine so nennenswerte Gruppe gibt derjenigen, die das nicht wollen. Das wird ein Problem.
0800 441 777 ist unsere Telefonnummer und Sie hören es. Wir reden über die Wahl in Katalonien und wir sind gespannt, was Sie darüber denken. 0800 441 777. Olaf Lang, Sie sind an der Stiftung Wissenschaft und Politik. Was wir bisher diskutiert haben, sagt doch aber letztendlich, es wird bei einer Spaltung dieser Gesellschaft in Katalonien bleiben. Wie lange hält das wie lange kann das Katalonien aushalten?
Also vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dem Szenario, nach dem, was Herr Dugge sagte. Mhm. Wenn es so ist, dass die Unabhängigkeitskräfte numerisch im katalanischen Regionalparlament eine Mehrheit haben werden, heißt das noch lange nicht, dass sie tatsächlich in der Lage sein werden, eine Regierung zu bilden. Meine Prognose wäre, es gibt zwei Varianten. Eine Minderheitsregierung der Linksrepublikaner und des Bündnisses um Puigdemont, die entweder gestützt werden durch die CUP, durch die Links, durch die Antikapitalisten.
Heißt das dann Ablösung?
Dass der Preis, ich glaube zu sagen, die Kräfte, die in der Regierung wären, sind vorsichtig. Über all dem schwebt eben dieser Hammer des Artikel 155. Wenn sie entschlossene Schritte Richtung faktische Unabhängigkeit machen, wird die Regionalverwaltung, wird die Autonomie sofort wieder aufgehoben, beziehungsweise sie besteht ja noch, sie wird dann sozusagen nicht rückgängig gemacht. Also da muss man, oder man landet im Gefängnis, abgesehen davon, dass einige sowieso schon im Gefängnis sind, die müssen erstmal rauskommen. Beispielsweise Herr Junqueras, der möglicher Präsidentschaftskandidat für die Esquerra ist. Das heißt, die Links, die Antikapitalisten werden sagen, nur wenn ihr uns einigermaßen Garantien gebt, dass sich was bewegt in puncto unilateraler Unabhängigkeit. Wenn man das nicht will, das wäre die zweite Variante, dann müssten sich die bürgerlichen und gemäßigt linken Kräfte arrangieren mit den sogenannten Comuns. Das ist Podemos, Katalonien, sage ich mal vereinfacht, als sind linkssozialistische Kräfte, die Reformen wollen, die auch einen Umbau Spaniens wollen, aber die keine einseitige Abspaltung anstreben. Das ist in beiden Fällen eine relativ wackelige Angelegenheit. Mhm. Zweite Ergänzung gerade eben, wo stehen wir? Das geht in die Richtung Ihrer Frage. Ich glaube, wir sind in der dritten Phase eines längeren Prozesses. Die erste Phase war die, wo man in Katalonien sagte, dieses Autonomiemodell der Verfassung aus den 70er Jahren, mit dem fahren wir eigentlich ganz gut, wir wollen es optimieren. Darum ging es in dem Statut 2006, 2010. Man wollte sozusagen der Zentrale noch einige Kompetenzen abtrotzen und dann wäre man saturiert. Das ist gescheitert. Und dann kam die zweite Phase, wo die Überschrift war, wir wollen dreta decidir, wir wollen ein Recht über unseren Status zu entscheiden. Ich kenne ein paar Leute in Barcelona, die sagen, ich möchte über die Unabhängigkeit Kataloniens abstimmen, bin aber dagegen. Ich werde mit Nein stimmen, aber ich möchte die Möglichkeit haben. Und da gab es keine Offerte aus Madrid. Folglich kam die dritte Phase, die kulminierte letzten Endes im Herbst, am 27. Oktober, als dann nach dem Referendum die Unabhängigkeit erklärt wurde. Also der Prozess war ein Unabhängigkeitsprozess. Und sozusagen, das war sozusagen der Zenit. Und jetzt sehen wir diese Differenzierungen und Spaltungen. Und diejenigen, die die Regierung bilden werden, so sie aus dem Unabhängigkeitslager kommen, stehen vor der Frage, ob sie gesinnungsethisch handeln sollen, sagen, wir haben einen Auftrag, wir müssen die Unabhängigkeit voranbringen, oder verantwortungsethisch, indem sie sagen, wir haben den Auftrag, aber wir müssen natürlich das Wohl des gesamten Landes, der gesamten katalanischen Gesellschaft im Auge haben.
Verlassen wir mal die Analyse der einzelnen Parteien und gucken mal ein bisschen auf die Befindlichkeit der Katalanen. Frau Aschmann, worauf führen Sie diesen Nationalismus zurück in Katalonien?
Tja, also Nationalismus ist grundsätzlich auch schwer zu definieren. Heißt zunächst mal tatsächlich, dass innerhalb dieses Repertoires an Werten die Nation eine relativ große Rolle spielt. Und das wiederum ist bei den Katalanen seit geraumer Zeit erkennbar. Wie gesagt, es ist ja ein komplexes Verhältnis zwischen Katalonien und Spanien über Jahrhunderte hinweg. Und hat im Grunde genommen da ist man wieder bei Phasen, auch ähnlich wie Herr Lang das gerade angedeutet hat. Ich würde dann tatsächlich ins 19. Jahrhundert nochmal zurückgehen und stark machen wollen, dass der Moment ist, in dem im Grunde genommen die eigentliche katalanische Nation erfunden wurde, wie eben viele andere oder alle anderen Nationen Europas in dieser Zeit auch. Und erfunden heißt eigentlich, da bildete sich das Ensemble an Erzählungen, an Symbolen, die für dieses Nationalgefühl eine Rolle spielte.
Nun gibt es ja in Spanien, dann gibt es noch Andalusien, dann gibt es Galizien. Also es gibt verschiedene Regionen, wo man eigentlich denkt, kulturell und religiös, könnte man auch noch diskutieren, haben die wenig miteinander zu tun. Welche Position hat denn Katalonien in diesem Verbund, wenn man Gesamtspanien mal nimmt?
Na gut, Spanien ist eben eine plurale Konstruktion, ist schon immer auch gewesen, lange Zeit, ist dann in langen Jahrhunderten dann eher auch auf eine zentralere Regierung umgestellt worden. Das ist gerade Ziel eben auch des 18. Jahrhunderts gewesen, ist dann auch eben das frankistische oder auch das grundsätzlich eben das Projekt auch von Diktaturen gewesen, einen Staat effizienter zu gestalten, zentraler auszurichten. Aber grundsätzlich nach 1975 ist immer klar gewesen, dass sich dieser Staat aus verschiedenen Regionen zusammensetzt. Mhm. Und daraus hat sich dann ein relativ komplizierter Prozess entwickelt, diesen verschiedenen Regionen mit ihrem jeweils sehr unterschiedlichen regionalen Selbstverständnis auch gerecht zu werden, was sich dann niederschlug in verschiedenen Autonomiestatuten, die eben auch ganz unterschiedlich ausgefüllt wurden. Und Katalonien gehört genauso wie das Baskenland und Galizien zu den sogenannten historischen Nationalitäten, denen zugestanden wird, eine lange, lange Tradition zu haben, eine eigene Sprache zu haben, eine eigene Kultur zu haben und dementsprechend auch eben doch nationale Eigenschaften zu besitzen.
Welche Rolle spielt denn die Franco-Vergangenheit in Bezug auf die Motivation der Katalanen? Ja, wir wollen mit Madrid nichts zu tun haben.
Das ist ein wichtiger Faktor. Einerseits tatsächlich aus der Geschichte heraus, weil dieser Staat einer war, der die katalanischen politischen Phänomene und Institutionen unterdrückt hat. Und er ist sozusagen in zweiter Geschichte dann spielt das eine wichtige Rolle im Sinne einer Geschichtspolitik, weil daraus die zentralen Argumente auch kommen, sich gegen das zentrale Spanien zu richten, indem man dann häufig in einer etwas simplen Art auch das aktuelle Madrid mit eben den frankistischen Institutionen gleichsetzt.
Kommt daher lange auch immer noch der Ruf, der ja uns befremdlich vorkommt, dass Menschen in Barcelona von Faschisten in Madrid sprechen?
Sicherlich, das mag damit verbunden sein. Es ist ganz interessant, es hat sich nach dem 1. bzw. 3. Oktober, als es dieses Referendum gab, wo es ja doch einen robusten Polizeieinsatz gab, und danach kam es ja zu Protesten, zu Streiks, zu zivilem Ungehorsam. Und es haben sich sogenannte Komitees zur Verteidigung der Demokratie gegründet in ganz Katalonien. Und da sind sehr stark eigentlich Leute, die älter sind, über 60, präsent, die im Grunde noch in ihrer Vergangenheit sich an die Diktatur erinnern können. Und das wird dann ergänzt durch Junge. In gewisser Weise ist das die Allianz der Großeltern und der Enkel, die da jetzt aktiv sind in dieser Frage. Wenn man nochmal auf die Ursachen schaut, ich glaube, es gab drei Triebkräfte, die zusammenwirkten. Das erste ist die Frage demokratischer Teilhabe. Viele in Katalonien sagen, zu Recht oder nicht, aber das ist die Wahrnehmung, wir werden bei vielen Entscheidungen von Madrid über den Tisch gezogen. Also es gibt eine große Diskussion über das Eisenbahnnetz. Also man sagt in Katalonien, es werden Schnellzüge in ganz Spanien gebaut, aber unser Korridor am Mittelmeer entlang von Südspanien nach Norden bis nach Frankreich kommt nicht voran. Unsere Regionalzüge sind chronisch unterfinanziert. Also wir haben keinen Einfluss. Zweiter Punkt, nicht der wichtigste, aber ein wichtiger Katalysator, Verteilungsgerechtigkeit. Man sagt, wir zahlen zu viel in die gemeinsame Kasse. Ich habe mittlerweile aufgehört, die Berechnungen anzugucken, weil beide Seiten das anders berechnen. Aber in der Tat schultert Katalonien als relativ wohlhabende Region ein sehr hohes Gewicht an Nettotransfers in andere Landesteile. Und das Dritte ist Symbolpolitik und die Anerkennung eines gewissen Anspruchsniveaus, sozusagen Spanien als Nation der Nationen zu definieren. Und da kam sozusagen relativ wenig, da fühlt man sozusagen sich nicht beachtet. Und das führte, glaube ich, zu einer wachsenden Entfremdung und zu einer veritablen Vertrauenskrise. Es gibt diesen Spruch, den auch Unabhängigkeitsbefürworter und ihre Politiker immer wieder sagten, wir lieben die spanische Kultur, wir lieben die spanische Sprache, aber wir trauen dem spanischen Staat nicht mehr. Und das scheint mir relativ klar, doch die Haltung vieler wiederzuspiegeln.
Und deshalb sprechen Sie Katalan und lassen die spanische Sprache liegen, oder warum tun Sie das?
Naja, Sie sagen natürlich, die Sprache ist das, was uns zusammenhält, denn der katalanische Nationalismus ist ja sozusagen ein inklusiver, es ist kein Ethnonationalismus, sondern man sagt, übrigens ähnlich wie im Baskenland, was uns definiert, ist im Grunde eine bestimmte Identität als politische Gemeinschaft und die Sprache. Katalane sollte katalanisch können. So, deswegen haben wir natürlich auch diese ganzen sensitiven Streitereien über die Sprachenpolitik in den Schulen und vieles andere mehr.
Frau Aschmann, Sie beschäftigen sich mit der Geschichte. Ich weiß nicht, ob eine Historikerin, doch das spielt auch eine Rolle bei Geschichte. Wir erleben ja eine Debatte, die sehr emotional geführt wird. Worauf führen Sie ja diese Emotionen zurück? Man könnte beinahe sagen, hier wird nicht mehr politisch argumentiert, nicht mehr politisch gehandelt, sondern es wird mit Emotionen werden Emotionen ausgetauscht. Worauf führen Sie das zurück?
Also natürlich sind auch gerade für Historiker Emotionen ein wichtiges Phänomen, weil wir ja Abläufe grundsätzlich erklären wollen. Insofern spielen diese Emotionen als ein Faktor, der Politik und Geschichte mitträgt, immer eine wichtige Rolle. Also warum spielt das eine wichtige Rolle? Ich glaube, grundsätzlich fügt sich das erstmal in einen Kontext in einer Zeit, die von Emotionen tief geprägt ist. Also das erleben wir hier, das erleben wir in Amerika. Wir haben es mit einer allgemeinen Spaltung von Gesellschaften zu tun, in vielerlei Hinsicht. Also es ist ein spannendes Phänomen, dass wir mit einem Abstand werden nochmal erklären können, warum es jetzt kommt, dass es so eine Konjunktur gibt. Und dann gibt es eben nationale Pfade. Und der spanische Pfad ist jetzt einer, der sich mit diesem peripheren Nationalismus auseinandersetzt. Und da kochen die Emotionen hoch. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass Nation und nationales Verständnis immer was mit Identität zu tun hat und daher auch an so Wesenskerne rührt, auf die der Mensch sehr empfindsam reagiert. Und zugleich werden bestimmte Elemente eben aus der Geschichte damit getriggert. Es werden Verwundungen, auch individuelle Erzählungen sozusagen von Verwundungen, dann nochmal in Erinnerung gebracht. Und das, was dann noch hinzukommt, und das macht das Ganze eben zu so einer sehr schwierigen und so auch gefährlichen, brandgefährlichen Geschichte, es wird eben damit tatsächlich Politik gemacht. Man nutzt es als Mobilisierungselement, um Anhänger zu generieren und der eigenen Politik Nachdruck zu verleihen.
Mit welchen Emotionen mobilisiert Puigdemont? Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, also das Spannende bei Puigdemont selber ist, bei Katalonien würde ich auch sagen, man kann es gar nicht so sagen, dass es jetzt zwangsläufig von oben ist und das ist jetzt der Politiker, der dort steht, sondern es ist vor allem ein Prozess, der sich über die Zivilgesellschaft manifestiert und über breite zivilgesellschaftliche Institutionen. Und da ist vor allem eben diese Assemblea Nacional Catalana zu nennen, die eben seit 2012 eine Massenmobilisierung herstellen kann mit unglaublich effizienten Mitteln, also und das wirklich sehr, sehr geschickt macht und es geschafft hat, dann auch ein Bild zu verbreiten, eben dieses ganz fröhlichen, heiteren Eintretens für all das, was eben gut ist, eben Freiheit und Demokratie und wie auch immer, suggerierend, dass das etwas ist, wofür die Katalanen stehen, während eben dann natürlich die Spanier schnell dafür verantwortlich gemacht werden, für all das andere, eben Repression etc. zu stehen.
Nun muss man wissen, dass Barcelona ja eigentlich immer geleuchtet hat. Es gab die Weltausstellung 1888, Olympische Spiele 1992. Ist es so, dass man sagen kann, ja, Barcelona leuchtet und Madrid ist eher im Schatten, geschichtlich gesehen?
Das kommt ja auf die Zeiten an.
Nehmen wir mal das vergangene Jahrhundert.
Gerade es ist schon recht bezeichnend, dass der katalanische Nationalismus natürlich dann blüht und dann seine Konjunktur hat, wenn es den Zentralspaniern nicht so gut geht. Nicht? Und das war insbesondere im 19. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts der Fall, als die Katalanen ihren unglaublichen Wirtschaftsausschwung erlebten auf der einen Seite und sich und dieser Wirtschaftsausschwung einherging mit einer Kulturblüte und zeitgleich die Spanier ihrerseits erleben mussten, dass ihr Imperium unterging und sie mit nichts mehr dastanden und sich damit beschäftigen mussten, dass ihre letzten Kolonien flöten gingen. Mhm. Also der Abschwung der Spanier stand entsprechend diametral entgegen dem Aufstieg der Katalanen. Also insofern sind das so korrespondierende Systeme. Und es ist sicherlich jetzt auch kein Zufall gewesen, dass dass sozusagen die letzte Stufe dieses katalanischen Nationalismus dagegen war, etwas zu tun hat mit der schweren Krise, Wirtschaftskrise in Spanien, die dann gekoppelt war eben mit auch der Korruptionskrise.
0800 441777 ist unsere Telefonnummer und wir diskutieren heute Abend über die Wahl in Katalonien und ich habe gerade erfahren, dass es keine neuen Ergebnisse gibt von unserem Korrespondenten. Man rechnet mit ersten handfesten Ergebnissen erst gegen 23 Uhr. Insofern bleiben wir etwas im Nebel, aber wir können trotzdem darüber reden, Herr Lang, denn es wird ja oft darüber diskutiert, wenn Katalonien tatsächlich sich unabhängig machen sollte, könnte, nehmen wir das alles mal an. Und es wird immer gesagt von den Katalanen, von vielen, wenn man das hört und liest, ja, wir können auch ohne die EU, wir sind wirtschaftlich stark genug. Stimmt das eigentlich?
Ja, zweifelsohne ist Katalonien ein Land, das eine sehr stabiles wirtschaftliches, industrielles Substrat hat. Es sind viele auch internationale Firmen vor Ort. Jetzt kann man natürlich sagen, in dieser Übergangsphase, in dieser Phase der Ungewissheit, würden dann, wenn beispielsweise nicht klar ist, ob Katalonien der Europäischen Union angehören würde, viele Firmen gehen. Das ist in Ansätzen symbolisch, nicht real.
Aber 3.000 haben sich schon verlagert aus.
Nein, sie haben sich nicht verlagert, sozusagen, sie haben ihren Firmensitz verlegt, weil die Madrider Regierung das administrativ erleichtert hat. Das macht eigentlich real zunächst mal fast nichts aus. Die Steuern zahlen sie sowieso nicht an die katalanische Regionalregierung, weil es zentralisiert ist. Faktisch sind sie weiterhin vor Ort. Aber tatsächlich mittelfristig, wenn die Ungewissheit steigen würde, würde das sozusagen in die Entscheidung von Investoren fließen. Andererseits, ich meine, wenn La Caixa, Sabadell, die großen Banken schon ihren Firmensitz nach Spanien verlegt haben, sind sie in der Eurozone. Das heißt, diese Frage stellt sich dann nicht mehr so dramatisch. Also insofern, ich glaube, das Problem ist tatsächlich die Übergangsphase. Es wäre nur so, wenn Katalonien tatsächlich eine Art de facto Unabhängigkeit hätte. Es wird sicherlich für viele Jahre nicht diplomatisch anerkannt werden. Von Madrid, übrigens auch von anderen Staaten in der EU. Was hieße dann das? Praktisch für das wirtschaftliche Leben, für das politische. Wenn es dann sozusagen nach unten ginge, wirtschaftlich mit Katalonien. Weil man in so einer Grauzone wäre, würden die sagen, naja, dann werden wir, und das habe ich schon gehört, dann werden wir ein riesengroßes Monaco. Ja, dann machen wir Niedrigsteuerpolitik und anderes mehr, um das sozusagen, um das ein bisschen zu kompensieren. Außerdem, und das würde dann einen gewissen Pragmatismus in die Reihe bringen, wenn Katalonien sozusagen ausgesteuert wäre, würden sie sich ja nicht mehr an der Finanzierung der spanischen Staatsschuld beteiligen. Also Spanien, das ohne Katalonien, dessen Volkswirtschaft ohne Katalonien geringer wäre, dessen wirtschaftliche Leistungskraft geringer wäre, müsste die Staatsschulden weiterhin schultern. Also das sind so Fragen, die das alles sicherlich verkomplizieren. Wahrscheinlich wird es gar nicht dazu kommen, kann es in der Form.
Ich glaube, vielleicht auch nur, ich selber, wie gesagt, finde diese wirtschaftlichen Fragen, und nicht zuletzt, weil es total spekulativ ist und das auch nicht mein Beritt ist, finde ich unglaublich schwierig, das zu beantworten. Ich kann da nur verweisen eben auch auf einen Wirtschaftshistoriker, mit dem ich darüber gesprochen habe, der in Barcelona dort an der Universität tätig ist und der nochmal doch verdeutlichte, wie sehr dieses Streben nach einer Unabhängigkeit eben nicht durch eine wirtschaftliche Rationalität geprägt ist. Also man hat es hier wirklich in dem Sinne mit einem Nationalismus zu tun, der einfach die Belange der Nation, der nationalen Unabhängigkeit über wirtschaftliches Rationalisieren stellt. Also es bleibt einfach ein ganz großes Wagnis mit ganz großen Unklarheiten dessen, was dann kommt.
Sie sagen, es wird über wirtschaftliche Faktoren gestellt. Kann es sein, Herr Lang, dass es so etwas gibt wie ein böses Erwachen? Wir sind zwar unabhängig, aber es geht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Also so ein Erwachen wie womöglich auch in Großbritannien, wo einige inzwischen sagen, im Brexit, was haben wir da eigentlich gemacht?
Naja, theoretisch, wenn das sozusagen einvernehmlich passiert, wenn man einen gemanagten Übergang hinkriegen würde, der auch ein Arrangement bezüglich des künftigen Statuses gegenüber der Europäischen Union, dem Binnenmarkt und so weiter beinhalten würde, könnte man das relativ reibungslos hinkriegen. Das wird aber nicht passieren. In dem Moment, wo Katalonien sich einseitig abspalten will, wird Madrid eine Drohkulisse aufbauen und alle Hebel in Gang setzen, um die Kosten dieser Unabhängigkeit hochzutreiben. Das ist das, was sozusagen riskant ist an der ganzen Geschichte. Ansonsten haben wir natürlich, also am 1. Januar nächsten Jahres werden wir die samtene Scheidung der Tschechoslowakei feiern oder zumindest daran erinnern. Und beide Länder haben sich ziemlich zivil getrennt. Beide Länder sind in der Europäischen Union, vorausgesetzt, dass es sozusagen eine Einbindung in die europäische Integration gibt, kann man ja den Grenzen im Grunde die Relevanz wieder nehmen. Eines noch, letzter Satz zum Stichwort Nationalismus. Denn Nationalismus ist etwas, was oftmals sehr hässliche Fratzen hat, was eine Gefahr ist, gerade auch in Europa. Das wissen wir sehr gut. Aber es gibt unterschiedliche Gesichter von Nationalismus und unterschiedliche Funktionen von Nationalismus in unterschiedlichen Ländern. Also in Polen beispielsweise hat der Nationalismus natürlich ganz wichtige Funktionen gehabt. Er hat den Zusammenhalt des Gemeinwesens in Perioden der Unterdrückung, als es keinen polnischen Staat gab, in gewisser Weise gesichert. Also insofern muss man da immer hinschauen und it takes two to tango. Es gibt natürlich einen katalanischen Nationalismus, eine katalanische Nationalbewegung, aber es gibt natürlich auch eine spanische, zentralstaatlichen Nationalismus, und das schaukelt sich ja oftmals gegenseitig hoch.
Die interessante Frage ist, wenn wir in Deutschland über Nationalismus reden, dann verorten wir das meistens in das rechte politische Spektrum. Aber man könnte ja sagen, in Katalonien gibt es einen linken Nationalismus.
Ganz genau, der ist eher inklusiv eben und nicht ethnonational.
Was heißt das?
Naja, es ist ein Nationalismus, der beispielsweise sagt, wir wissen genau, dass ein Großteil der heutigen Bevölkerung Kataloniens, man schaue nur mal in den Ballungsraum Barcelona, aber nicht nur dort, Leute sind, die direkt oder in erster, zweiter Generation Nachkommen von Menschen sind, die aus anderen Landesteilen Spaniens zu uns gekommen sind. Ich kenne also einige Leute, die sagen, meine Eltern sind aus Andalusien oder aus der Extremadura. Ich selber spreche mit denen immer Kastilisch, aber mit meinen Kindern spreche ich Katalanisch, die hier in Barcelona wohnen, und ich selber fühle mich auch als Katalane.
Also ich glaube, das zeigt auch tatsächlich das, was immer auch unter diesen hybriden Nationalitäten verstanden wurde, und das war ja lange Zeit eben tatsächlich auch möglich, dass man diese verschiedenen Nationalitäten hatte. Das Problem ist, glaube ich, mit dem freundlichen Gesicht des Nationalismus, das habe ich auch mal so gesagt. Und ich glaube, das war für die katalanischen Nationalisten deshalb lange Zeit auch leicht, ein ausschließlich freundliches Gesicht zu zeigen, weil sie keinen Gegner hatten. Also sie hatten lange Zeit die Dominanz auf den Straßen, weil sich einfach die innerkatalanische Gegnerschaft nicht formiert hat. In dem Moment, in dem die plötzlich sich sozusagen dann doch positioniert haben, wird auch dieses freundliche Gesicht des katalanischen Nationalismus an der einen oder anderen Stelle dann eben weniger freundlich, weil plötzlich dann doch erkennbar wird, dass Nationalismus, auch dieser Nationalismus, mit neuen Grenzen einhergeht. Plötzlich werden ja gerade wieder diejenigen, die eben aus anderen Regionen kommen, als eben gar nicht mehr so die wahren Katalanen bezeichnet. Also das ist schon, und gerade diese Ausgrenzung all derjenigen, die eben sich nicht dem Unabhängigkeitsprozess angliedern wollen als Frankisten oder Faschisten, das ist schon einiges dann auch im Schwange, was eben diesen sehr freundlichen katalanischen Nationalismus ein Stück weit anders akzentuiert.
Eckhard Windal aus Eutin hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Windal.
Ja, guten Abend, Herr Brumann. Ich habe eine Frage an die Historikerin oder auch an den, ich weiß nicht, ich bin erst spät in das Gespräch gekommen, relativ spät, an den Herrn, der mit Ihnen zusammen dort diskutiert. Und zwar würde ich mich interessieren, inwieweit für den Nationalismus, wenn wir das so nennen wollen, die Geschichte eine Rolle spielt, nämlich die Geschichte unter dem und vor dem Faschismus. Mit Katalonien. Und um es kurz zu sagen, ich bin Psychologe, ja. Und ich finde es hochinteressant, wie eine Historikerin diese extremen Persönlichkeits- und den historischen Charakter eines Volkes bestimmenden realen Verhältnisse negiert und gleichzeitig auf die Emotionen verweist. Das würde ich gerne mal wissen, wie das.
Herr Windel, wir haben das im Ansatz schon angesprochen im Laufe der Sendung, aber ich frage Frau Aschmann trotzdem noch mal gerne, welche Auswirkungen immer noch das Franco-Regime auf das Handeln der Katalanen hat.
Und auf das Autonomieverhältnis.
Auf das Autonomieverhältnis, ja.
Ja, ich wiederhole mich da gerne.
Tun Sie das ruhig, macht nichts.
Nee, ist gut. Spielt natürlich eine zentrale Rolle, eben weil und zugleich, weil Sie auch die Zeit davor ansprachen, ist eben auch in Rechnung zu stellen, dass natürlich der das katalanische Autonomiebestreben schon älter ist, nicht? Also das erste Autonomiestatut ist eben von 1932 und dass man das erste Mal das Autonomiestatut forderte, das war Ende des 19. Jahrhunderts. Also insofern ist das eine lange Geschichte, die in Rechnung zu stellen ist. Das ist ja sozusagen das predige ich ja tatsächlich, dass genau das wichtig ist, auch um die Gegenwart zu verstehen. Und dann gibt es immer so Push-Faktoren, die den Nationalismus und das Autonomiebestreben dann befördern. Und dazu zählen natürlich immer diese Phasen der Repression, weil sie sozusagen durch den Druck, simpel gesagt durch den Druck, natürlich den Gegendruck dann erhöhen und die nationale Identität im Grunde genommen eher schärfen und weil man nachher eben dann doch in den Erzählungen da eben ein unglaublich integrierendes Element hat.
Frau Aschmann und Herr Lang, wir haben noch das Glück, dass der Korrespondent sich aus Barcelona noch mal gemeldet hat. Marc Dugge, haben Sie denn jetzt verlässlichere Prognosen oder Zahlen?
Also insofern etwas verlässlicher, weil mehr Stimmen mittlerweile ausgezählt sind, über 37%. Und das Bild, was sich ergibt, ist hochinteressant, weil wir tatsächlich momentan Carles Puigdemont in Führung haben mit 35 Sitzen. Dahinter die Ciudadanos, dahinter Esquerra Republicana. Wir hätten also weiterhin eine separatistische Mehrheit von insgesamt 72 Sitzen. Das ist alles noch völlig offen, ob das wirklich letztlich auch dazu kommt. Aber Puigdemont scheint bei dieser Wahl bisher sehr, sehr gut abzuschneiden. Interessanterweise aber ist Inés Arrimadas von den Ciudadanos, hat die meisten Stimmen bekommen, die meisten Prozent, aber trotzdem weniger Sitze. Das zeigt eben, wie ungleich oder wie sehr eben dieses katalanische Wahlsystem die ländlichen Regionen bevorzugt, denn in der Regel wird auf dem Land werden dort die Separatisten gewählt und weniger in der Stadt. Das hat in der Vergangenheit eben auch den Separatisten zugute gekommen. Das könnte auch dieses Mal so sein.
Was heißt das denn für Puigdemont, wenn er als Gewinner aus dieser Wahl hervorgeht? Kann Rajoy ihn dann weiterhin so behandeln, wie er ihn behandelt hat?
Das ist eine gute Frage. Ich habe darauf keine Antwort. Ich denke, viele haben Puigdemont politisch totgesagt in den letzten Wochen. Ob er das wirklich ist, muss man sehen. Sicher ist, dass er auch im eigenen Lager, im Lager der Separatisten, nicht unumstritten ist. Und ob es ihnen dann gelingt, auch tatsächlich eine Regierung und unter seiner Führung auf die Beine zu stellen, wie das sich überhaupt gestalten wird, wenn er doch tatsächlich eigentlich per Haftbefehl gesucht wird und dann sofort ins Gefängnis wandert, wenn er nach Spanien kommt. All das ist völlig offen. Aber wie gesagt, ich würde das nicht überbewerten. In dieser Sekunde zum Beispiel liegen Ciudadanos und Junts per Catalunya wieder gleich auf. Es ist noch alles offen.
Herr Lang, ganz kurz von der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Wird es diesen Konflikt zwischen Katalonien und Spanien immer geben?
Es wird immer ein Spannungsverhältnis geben, aber nicht immer ein Konflikt.
Frau Aschmann, was meinen Sie? Sie sind Historikerin. Wird es so weitergehen, wie die Geschichte es bisher seit vielen Jahrzehnten geschrieben hat?
Ich hoffe, dass insoweit, als ich tatsächlich auch nicht einer Ablösung das Wort reden würde. Und dann würde ich tatsächlich mich an Lang anschließen. Insoweit, als tatsächlich auch die Geschichte gezeigt hat, dass es immer ein Wechselverhältnis zwischen Konflikt und Kooperation und Kollaboration und Konkurrenz gegeben hat. Also wirklich ein vielfältiges Verhältnis und nicht nur ein konfliktreiches.
Sie hören im Hintergrund schon unsere Abspannmusik. Ich darf Ihnen sagen, dass Sie natürlich das Ergebnis der Wahl bei uns auf NDR Info
zu hören.
Da sind
alles klar, schönen Abend noch.
So hören Sie es, wie es bei uns hinter den Kulissen zugeht. Schönen Abend, wer immer da gesprochen hat. Also, ich wollte Ihnen sagen, Sie kriegen das Ergebnis natürlich bei uns bei NDR Info zu hören in den Nachrichten. Wir rechnen um 23 Uhr mit Ergebnissen aus Barcelona. Das war die Redezeit heute zum Thema die Wahl in Katalonien. Und was wir morgen machen, sage ich Ihnen gleich. Die Redaktion hatte Petra Lehnert. Morgen gibt es keine Redezeit, denn morgen ist Logo-Zeit um 21.05 Uhr, unser Wissenschaftsmagazin. Schwerpunktthema ist der Lärm. Er macht uns krank und beeinträchtigt unsere Konzentration. Was darf ich Ihnen noch sagen? Das war die letzte Redezeit vor Weihnachten. Und wir wünschen Ihnen, das Team und alle in der Redaktion wünschen Ihnen frohe Feiertage. Und nach den Weihnachtsfeiertagen reden wir wieder miteinander und nächstes Jahr natürlich auch. Bis dahin frohe Festtage und besinnliche Weihnachten. Am Mikrofon war Andreas Bromann. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.